Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Der da heißt Tion Kalai, die Tochter der weißen Wölfin. Dabei geht es um eine Halbwölfin namens Neolith. Halbwölfin bedeutet, dass sie sich in einen Wolf oder einen Menschen verwandeln kann. Und ja, bis zum Beginn dieses Buches, beziehungsweise bis zu ihrem 8. Lebensjahr, lebt sie nur mit ihrem Rudel im Wald, hat also weniger Kontakt zu Menschen und wenn, dann eher zu Jägern. Insofern sieht sie Menschen als ihre Feinde an. Allerdings ändert sich das, als sie ihren kleinen Bruder Flit vor einem Jäger rettet. Und was da passiert und was für Folgen das hat, damit fange ich jetzt direkt an. Magie. Neolith schlich tief ins Gras geduckt auf den Hasen zu. Der Wind stand günstig, er würde sie nicht bemerken. Noch ein Schritt, dann doch plötzlich durchschnitt ein Schuss die Stille und der Hase sprang wie der Blitz im Zickzack davon. Erschreckt drehte Neolith ihre Ohren in die Richtung, aus der der Schuss gekommen war. Sie konnte Menschenrufe und Hundegebell hören. Was sollte das? Bis zur Jagdsaison mussten es noch mindestens 2 Monde sein. Ihr Blick verfinsterte sich. Wilderer. Mordsüchtige Menschen mit Gewehren, die im Frühjahr die Jungen schossen. Letztes Jahr hatte ihr Rudel 3 Welpen an sie verloren. Sie wollte gerade davonlaufen, als sie ein klägliches Heulen vernahm, das ihr das Blut in den Adern erstarren ließ. Flit, diese Mistkerle hatten ihn erwischt. Entgegen all ihrer Instinkte lief sie in die Richtung, aus der das Heulen gekommen war. Immer wieder tauchte sie in den Schatten der Bäume unter, um nicht entdeckt zu werden. Aber sie musste sich beeilen. Abermals heulte Flit, dieser Dummkopf. Die Menschen würden ihn noch vor ihr finden. Sie lief weiter, ins Unterholz geduckt, vernahm schon das Bellen der Hunde, als sie ihn endlich entdeckte. Er schleppte sich hinkend durchs Gebüsch, eine deutliche Blutspur hinterlassend. Sie sprang auf ihn zu, packte ihren kleinen Bruder im Genick und verschwand mit ihm so schnell sie konnte im Unterholz. Über die versteckten Pfade, die sie wählte, würden ihr die Menschen nicht so leicht folgen können. Das Bellen der Hunde und die Rufe der Menschen wurden immer leiser. Sehr gut. So viel war ihnen ihre Beute also nicht wert. Auf einer kleinen Lichtung hielt sie schließlich an und legte Flit auf das Moos. Er zitterte am ganzen Leib und hatte die Augen weit aufgerissen. Ängstlich und flehend sah er sie an. Doch Neolith wich seinen Blick aus. Nach den Gesetzen des Rudels hätte sie ihn nicht einmal vor den Menschen retten dürfen. Wer verletzt war, wurde nicht gerettet, um das Rudel nicht in Gefahr zu bringen. Aber beim weißen Hirsch, sie konnte doch ihren eigenen Bruder nicht einfach sterben lassen. Neolith konzentrierte sich kurz und nahm dann ihre menschliche Gestalt an. In einer Tasche ihrer Hose fand sie den Beutel mit Heilsalbe, die ihr die Kräuterfrau aus dem Menschendorf gegeben hatte. Zum Glück hatte die Kugel Flit nur gestreift. Wäre sie eingedrungen, hätte sie ihm nicht mehr helfen können. Neolith wusch die Wunde mit dem Wasser aus ihrer Trinkflasche aus und trug vorsichtig die Salbe auf. Gerade wollte sie einen Fetzen von ihrem Hemd abreißen, als hinter ihr ein Ast knackte. Blitzschnell fuhr sie herum. Ein Wilderer stand zwischen den Bäumen, das Gewehr auf ihren Bruder angelegt. Es knallte, die Kugel flog. Instinktiv stellte sich Neolith in ihre Bahn und streckte die Hand aus. Zu spät wurde ihr klar, wie dumm das war. Wie in Zeitlupe flog die Kugel auf sie zu, als wolle sie den Moment des Aufpralls hinauszögern. Nur wenige Handbreit von ihr entfernt, schien sie in der Luft stehen zu bleiben. Schien? Neolith blinzelte. Die Kugel bewegte sich tatsächlich nicht. Erschrocken zog sie ihre Hand zurück, und mit einem dumpfen Geräusch fiel die Kugel ins Moos. Neolith achtete nicht auf den Wilderer, der mit panischen Blicken davonhastete und auch nicht auf Flit, dessen Augen vor Erstaunen riesig geworden waren. Was um alles in der Welt hatte sie getan? Diese Frage stellt sich natürlich nicht nur Neolith, sondern auch der Jäger, der das alles mit angesehen hat. Zu Hause in seinem Heimatdorf setzt er sich dann natürlich in seine Dorfkneipe und erzählt seinen Saufkumpanen, was er im Wald erlebt hat. Allerdings hört das eines Abends auch noch ein Drachenreiter. Deor hatte sich als Dörfler verkleidet und in eine der Dorfkneipen gesetzt, um ein paar Neuigkeiten aufzuschnappen, die auf potenzielle Schüler hinwiesen. In letzter Zeit machte ein Gerücht die Runde, im Wald würde eine Hexe leben, die sich in einen Wolf verwandeln könne. Meistens war so etwas nur dummes Gerede. Aber das war, wie Valria immer behauptete, schließlich sein Spezialgebiet. Sie leitete die kleine Gruppe von Reitern, die hier in Tugmela nach Kindern mit magischem Potenzial suchten. Sie hat dem Wolf, den ich angeschossen habe, das Blut ausgesaugt. Und als ich sie erschießen wollte, hat sie die Kugel in der Luft angehalten und auf mich zurückgelenkt. Ihr wisst ja, dass ich mich normalerweise von nichts aus der Ruhe bringen lasse. Aber da lief's mir kalt den Rücken runter, kann ich euch sagen. Das war der Jäger, der behauptet hatte, die Hexe gesehen zu haben. Die Männer an seinem Tisch sahen ihn mit großen Augen an. »Der Wald war mir noch nie so richtig geheuer«, meinte einer von ihnen schließlich. »Erinnert ihr euch an den großen Brand, letztes Jahr an der Nordseite?« Sie nickten und ihnen war anzusehen, dass sie nicht gerne daran zurückdachten. »Mein Cousin Erik hat geschworen, dass das, was den Brand ausgelöst hat, ein Drache war.« Der Sprecher hatte die Stimme gesenkt und sich tief über den Tisch gebeugt. »Und außerdem«, sagte er, »dass auf dem Drachen ein Mensch saß.« Deor verkniff sich ein Lächeln. An diese Geschichte erinnerte er sich nur zu gut. Er war mit einem seiner Schüler über den Wald geflogen, natürlich vorsorglich mit einem Sichtschild geschützt, doch hatte dessen junger Drache plötzlich den Feuerhusten bekommen, mitten im Flug. Da hatte auch der beste Sichtschild nichts geholfen. Das Gespräch der Männer wandte sich wieder uninteressanteren Themen zu und Deor stand auf, um zu gehen. Für heute hatte er genug gehört. Er schmiss dem Wirt noch 2 Groschen auf die Theke, dann war er auch schon draußen. Die kühle, klare Luft war nach dem stickigen und verrauchten Wirtshaus ein Segen. Er gähnte ausgiebig und machte sich auf den Weg zu seiner Drachin Jufra, die sich etwas außerhalb des Dorfes versteckt hielt. Auf einmal sah er aus dem Augenwinkel eine huschende Bewegung. Jeder andere hätte es für eine Sinnestäuschung gehalten, aber er hatte nicht umsonst eine jahrelange Ausbildung über sich ergehen lassen, ganz zu schweigen von den Erfahrungen, die er während des einen oder anderen Spionageeinsatzes gesammelt hatte. Deor ging langsam weiter, um kein Aufsehen zu erregen, bog um die Ecke und legte einen Unsichtbarkeitszauber über sich. Dann kehrte er wieder um und schlug die Richtung ein, in die die Gestalt verschwunden war. Es war in den engen Gassen zwischen den Häusern zu dunkel, um etwas zu sehen. War es am Ende nur, doch da hörte er Stimmen. Zu einem Flüstern gesenkt kamen sie aus der Hütte neben ihm. Leise schlich er zu einem der Fenster und spähte hinein. Aber drin war es so dunkel, dass er nichts erkennen konnte. »Hat dich gesehen«, sagte gerade die Stimme einer älteren Frau. »Ich weiß, was erzählt er?« »Das war ein Kind, vermutlich ein Mädchen.« »Stuss, nehme ich an. Du wärst eine Hexe, die ihre Gestalt verändern könne und hättest eine Kugel in der Luft angehalten.« »Das habe ich doch nur gemacht, um Flit zu beschützen.« »Soll das heißen, der Teil mit der Kugel stimmt auch?« »Ja, Irla, aber ich weiß wirklich nicht, wie. Es ist einfach so passiert.« »Na schön. Aber wenn du die Kugel doch abgelenkt hast, wozu brauchst du dann die Heilsalbe?« »Er ist vorher schon angeschossen worden und ich muss den Verband erneuern.« »Dann gebe ich dir am besten noch Verbandszeug mit, bevor du das schöne Hemd noch völlig ruinierst.« Man hörte, wie in einer Kiste gekramt wurde. »Was sagt eigentlich deine Mutter dazu?« Eine Weile schwieg das Mädchen. Mein Vater ist sehr wütend, weil ich die Gesetze des Rudels nicht geachtet habe und zu menschlich wäre, sagte sie schließlich stockend.
Aber das ist doch nichts, wofür man sich schämen muss. Es gibt nicht nur schlechte Menschen.
Das hat meine Mutter auch gesagt. Und dass er froh sein solle, dass Flit noch lebe und uns nichts passiert sei.
Deine Mutter ist eine vernünftige Wölfin. Steck das in die Tasche und geh. Pass aber auf, dass dich niemand sieht, Neolith.
Danke, Irla. Die Tür öffnete sich, das Mädchen sah sich um und verwandelte sich dann in einen Wolf. Bemerkenswerte Kräfte, dachte Deor und folgte auf leisen Sohlen dem Wolf in den Wald hinein. Hoffentlich war ihr Rudel nicht allzu weit entfernt. Der Mond war schon lange aufgegangen, als Neolith endlich die Lagerstätte ihres Rudels erreichte. Während des ganzen Weges hatte sie das Gefühl gehabt, jemand würde sie verfolgen, aber sie hatte niemanden gesehen oder gerochen. Auf leisen Pfoten schlich sie zu Flit hinüber und nahm wieder ihre menschliche Gestalt an. Mit geschickten Fingern nahm sie den alten Verband ab. Die Wunde war gut verheilt, trotzdem würde sie noch einmal die Salbe auftragen müssen. Dann legte sie ihm den frischen Stoff um.
»Schlaf gut«, flüsterte sie ihm zu.
Nur ein paar Wölfe lagen zwischen den Felsen. Die meisten waren auf Jagd, aber Neolith hatte von Irla Brot bekommen und außerdem war sie jetzt zu müde, um durch den Wald zu hetzen. Sie kuschelte sich dicht neben ihren Bruder, die Ohren wachsam aufgestellt. Als der Morgen graute, entschied Deor sich endlich, das Mädchen zu wecken. Leise trat er auf die Lichtung mit den Felsen und schlich zu ihr hinüber. Doch kaum, dass er mehr als ein paar Schritte getan hatte, erwachten die ersten Wölfe und hoben misstrauisch ihre Nasen in die Luft. Ganz langsam kniete er sich hin und löste den Unsichtbarkeitszauber. Sofort sprangen die Wölfe auf und liefen knurrend auf ihn zu. Doch er blieb ruhig sitzen, die Hände flach auf den Boden gedrückt und den Blick gesenkt. Er hätte sie alle mit einem einzigen Zauberspruch besiegen können, aber er war schließlich nicht die ganze Nacht durch den Wald geschlichen, um den Hass des Mädchens auf sich zu lenken.
»Ich komme in Frieden«, versuchte er es, in der Hoffnung, die Wölfe würden ihn verstehen.
Eine weiße Wölfin trat vor. Ihre Bewegungen waren geschmeidig und kraftvoll zugleich, und ihr Blick verriet ihm, dass sie sich seines friedvollen Vorhabens bewusst war. »Wer seid ihr und was wollt ihr?«, fragte sie in Gedanken.
»Ich bin Deor, Nelars Sohn und ein Drachenreiter. Im Dorf gehen Gerüchte um, eine eurer Wölfinnen sei nicht ganz das, was sie scheint.«
»Was soll das heißen?«, sie knurrte leise.
»Man sagt, sie sei ein Mensch und sie hätte magische Kräfte.«
Er hielt kurz inne, doch die weiße Wölfin ließ sich nichts anmerken.
»Wenn das wahr ist, muss sie mit mir kommen, um euch nicht in Gefahr zu bringen. Wir werden sie ausbilden.«
»Zur Tion Kalai?«
»Ja, sie wird eine Einhornreiterin.«
»Dann ist es also soweit«, hörte er die Wölfin noch denken, bevor sie die Verbindung löste. Diese weiße Wölfin ist Neoliths Mutter. Und obwohl es Neolith sehr schwer fällt, geht sie schließlich auf Drängen ihrer Mutter mit Deor mit zur Schule der Einhorn- und Drachenreiter. Die Einhorn- und Drachenreiter sind hier eine große Gesellschaft, die eigentlich in einem Land namens Yalyris leben, aber eben auch in anderen Ländern wie Tugmela nach Schülern mit magischem Potenzial suchen, um diese auszubilden. Die Jungen werden zu Drachenreitern ausgebildet und die Mädchen zu Einhornreiterinnen. Als Neolith also in der Schule ankommt, ist natürlich erstmal alles ganz neu für sie. Die Magie, die magischen Wesen, das kennt sie ja alles noch nicht. Aber auch die Menschen sind ein sehr neuer Umstand für sie. Sie muss sich daran gewöhnen, dass sie selbst öfter in Menschengestalt zu sehen sein sollte und wie man sich als Mensch eben verhalten muss. Aber natürlich auch daran, dass die Menschen jetzt plötzlich nicht mehr nur ihre Feinde sein sollen, sondern auch ihre Freunde sein können. Mit der Zeit gelingt es ihr und sie findet zwei gute Freunde, Deors anderen Schüler Jevan und ihre Mitbewohnerin Aeli, die ihr auch dabei helfen, sich zum Beispiel am Tisch ordentlich wie ein Mensch zu verhalten.
Natürlich muss sie auch in Magie ausgebildet werden. Und dafür ist Deor auch ihr Mentor. Und wie ihre allererste Unterrichtsstunde in der Magie abläuft, das werde ich jetzt noch lesen. Neolith machte sich auf den Weg. Unterwegs fuhr sie mit den Fingern die vielen Buchrücken entlang. Irgendwie schienen die Schatten in der Bibliothek zu leben. Sie blieben niemals an einer Stelle. Mit den Fingern folgte sie dem Weg eines Lichtflecks und legte den Kopf in den Nacken, um nach der Lichtquelle zu suchen. Zu ihrem Erstaunen schwebte ein leuchtender Puschelball von der Decke herab. Zögerlich streckte sie die Hand aus und kicherte, als die Fellkugel darauf landete. Auf einmal öffnete sich ein Schlitz darin und ein kleines Männchen streckte seinen mit langen Fühlern besetzten Kopf heraus. »Guten Morgen«, sagte es. »Marcello Lumis ist mein Name, stets zu Diensten.« »Ich bin Neolith.« »Was heißt zu Diensten?« »Ich leuchte«, sagte er nur. »Dann bist du ein Flammengeist«, fragte sie neugierig. »Nein«, beleidigt zog er das Wort in die Länge. »Ich bin ein Glühwichtel, das sollte man doch sehen.« Marcello stieg endgültig aus seinem fliegenden Puschelball hinaus. Seine Haut war durchgehend von einem blassblauen Ton. Nur die Spitzen seiner Fühler und sein Hinterteil, das an das einer Wespe erinnerte, leuchteten hellgelb. Er trug ein dunkelblaues Jackett mit 4 Ärmeln für seine spindeldürren Ärmchen. Auch seine Beine, der Hals und der Kopf waren sehr dünn. »Entschuldigung, ich habe noch nie einen Glühwichtel gesehen.« »Aha, Neuzugang, freut mich sehr.« Neolith erschrak, als der Puschelball plötzlich 2 große, runde, schwarze Augen öffnete. »Keine Sorge, Batch ist nicht gefährlich. Ziemlich ungefährlich sogar, sehr gutmütig«, erklärte Marcello, »und stupide.« »Was heißt stupide?«, fragte Neolith. »Dumm, begriffsstutzig, engstirnig, einfältig, borniert, hirnverbrannt, minderbemittelt, schwachköpfig, schwerfällig oder umgangssprachlich auch blöd oder doof«, sagte der Glühwichtel und warf damit weit mehr Fragen auf, als er beantwortete. Aber Neolith verzichtete darauf, sie zu stellen. »Wen oder was suchst du hier?«, fragte er. »Deor. Ders meinte, er müsste irgendwo da hinten sein.« »Ich bringe dich hin«, bot Marcello an und setzte sich in Batchs offenes Maul. Eine Weile gingen sie, beziehungsweise schwebten sie, schweigend nebeneinander her. »Frisst Batch dich nicht, wenn du in ihn hineinsteigst?«, fragte Neolith schließlich, nachdem sie die beiden längere Zeit beobachtet hatte. »Nein«, antwortete Marcello, als wäre diese Vorstellung absolut abwegig. »Wieso sollte er? Er ist nicht intelligent genug zum Schlucken und Verdauen. Batch existiert, so wie jeder Baschu.« »Dann ist er gar nichts? Wie kann er überleben?« »Das tut er nicht. Batch lebt nicht im weitesten Sinne des Wortes. Er existiert.« Neolith beließ es dabei, auch wenn sie es nicht verstand. »Dort ist er«, sagte Marcello schließlich und deutete auf einen Sessel, der mit dem Rücken zu ihnen stand. Er verneigte sich, dann stieg er in Batch hinein und klappte den Mund des Baschu zu. Neolith ging um den großen Sessel herum. Deor saß nicht darin. »Deor?«, fragte Neolith und trat näher. »Hallo«, sagte der Sessel. »Was?«, fragte Neolith verblüfft. »Ich habe Hallo gesagt«, erklärte der Sessel und gähnte mit einem Mund aus Kordeln. »Hallo«, sagte Neolith. »Ist es normal, dass du sprichst?« »Ja.« Der Sessel sprach melodisch und weich, wie man es von einem Samtsessel eben erwartete. »Du willst zu Deor?« »Ja, genau. Ist er nicht hier?« »Doch, ich sag ihm Bescheid.« Eine Weile beobachtete sie den Samtbezug, bis sich etwas darunter zu bewegen schien und mit einem Mal Deor aus dem Sessel auftauchte. »Guten Morgen, Neolith«, sagte er und lächelte ihr zu. »Guten Morgen. Ist das bei allen Sesseln so?« »Nein«, erklärte er und stand auf. »Die meisten hier sind ganz normal, aber ein paar können dich verschlucken, damit du beim Lesen deine Ruhe hast.« »Aber der Sessel meinte, es wäre normal, dass er reden könne.« Deor gluckste lustig. »Natürlich«, sagt er das. »Für ihn ist es nichts Ungewöhnliches. Siehst du, Du würdest doch auch sagen, dass es normal ist, dich in einen Wolf zu verwandeln, nicht wahr? Ja, aber das ist doch auch ein bisschen normal, oder? Es gibt sicher viele Leute, die sich in einen Wolf oder etwas anderes verwandeln können. Oh nein, Neolith. So etwas können nur ganz wenige Menschen. Es heißt, manche Elfen hätten diese Fähigkeit und auch ein paar Kobolde in der Simeb-Wüste. Aber Leute wie dich gibt es nur ganz selten. Man könnte sogar behaupten, dass du die einzige Halbwölfin der Zeit bist. Wirklich? Was ist die Simeb-Wüste? Das heben wir uns für den Geografieunterricht auf, antwortete Deor und stieg über einen Teppich, der sich auf dem Gang zusammengerollt hatte und zu schnarchen schien. Geografie? Hakte Neolith nach und sah neugierig zu dem Teppich zurück, während sie Deor zwischen den Bücherregalen folgte. Da bringe ich dir etwas über die Beschaffenheit Yalyris oder die Entstehung von Gebirgen und Winden bei. Was ist Yalyris? Das ist das Land, in dem die Einhorn- und Drachenreiter herrschen und unsere Hauptstadt Xialenol steht. Aber dort leben auch noch viele andere Wesen, zum Beispiel in der Simeb-Wüste. Aha. Sie gingen weiter, bis sie an Deors Schreibtisch angelangt waren. Du gehst schon? Fragte der Bibliothekswächter und sah auf. Ja, aber ich schicke sie dir heute Nachmittag wieder vorbei. Gut, schönen Tag noch, meinte Deors und wandte sich wieder seinen Pergamenten zu. Deor und Neolith setzten ihren Weg durch die Gänge der unterirdischen Schule fort, die von Flammengeistern in hellwarmes Licht getaucht wurden. Schließlich hielten sie vor einer kleinen Tür, die auf eine Handbewegung Deors hinaufsprang. Der Raum dahinter war ebenso klein, doch durch ein Fenster fiel Tageslicht hinein. Neolith trat näher heran und versuchte, nach draußen zu sehen. Doch dann fiel ihr wieder ein, dass es hier unter der Erde gar keine Fenster geben sollte. Warum, begann sie und drehte sich um, doch der Schrank, den Deor soeben geöffnet hatte, verschlug ihr die Sprache. Bis zur Decke reichten die Etagen des hölzernen Riesen, die voller magischen Krempel zu sein schienen. Anfängerspeicher, sagte Deor, und zu ihrer Verblüffung rutschten die Etagen nach unten und von oben tauchten neue auf. Ob das normal für einen Schrank war? Schließlich hielten die Bretter an und Deor nahm einen gefleckten, wachtelallgroßen Stein heraus, warf ihn einmal kurz in die Luft und legte ihn dann auf einen kleinen, steinernen Tisch. Der Schrank verschwand in der Wand, die ebenfalls aus Stein war. Hier wirst du in den nächsten Tagen den grundlegenden Umgang mit Magie erlernen, erklärte ihr Deor. Es ist nämlich nicht ungefährlich zu zaubern, vor allem am Anfang. Es kann alles Mögliche schiefgehen, aber mit diesem Magiespeicher hier, er deutete auf den Stein, sind die schlimmsten Gefahren gebannt. Neolith sah ihn erwartungsvoll an, gespannt darauf, wie es weiterging. Du musst den Stein berühren und dir das, was du tun willst, vorstellen. Das erfordert eine Menge Konzentration, aber keine Sorge, wir fangen ganz leicht an. Er legte eine kleine weiße Feder neben den Stein auf den Tisch. Lass die Feder schweben und ruf mich, wenn du es geschafft hast. Ich bin nebenan bei Jevan, aber ich werde dich hören und dann sehen wir weiter. Gerade als er den Raum verlassen wollte, schien ihm noch etwas einzufallen. Und hier sind noch mehr Federn, falls etwas schiefgehen sollte. Er deutete auf eine Kiste, die neben der Stelle stand, an der eben noch der Schrank gewesen war. Dann hatte sich die Tür auch schon hinter ihm geschlossen. Neolith atmete tief durch, doch ihr wild klopfendes Herz ließ sich dadurch nicht beruhigen. Zögernd trat sie näher an den Tisch heran. War es wirklich so einfach? Würde sie tatsächlich gleich Magie benutzen? Das war so aufregend. Sie hielt den Atem an und legte die Hand auf den gefleckten Stein. Es kribbelte leicht, aber das war wohl die Aufregung. Dann richtete sie den Blick auf die Feder und dachte mit aller Kraft, »Flieg!« Aber es tat sich nichts. »Flieg!« dachte sie noch einmal, doch die Feder machte keinerlei Anstalten, sich in die Luft zu heben. Enttäuscht suchte Neolith nach anderen Worten, die die Feder vielleicht dazu bringen würden, sich ihrem Willen zu beugen. Doch auch auf »Schweb!« »Steig auf!« »Erhebe dich!« Und beim dreisten Käsemond, jetzt heb endlich deinen Kiel in die Luft, reagierte sie nicht. Trotzig schob sie das Kinn vor. Beim letzten Mal war es ihr ganz leicht gefallen zu zaubern, sogar ohne so einen Stein. Was hatte sie jetzt also falsch gemacht?
Konzentrierte sie sich nicht genug?
Neolith richtete ihren Blick starr auf die Feder und konzentrierte sich so lange auf den kleinen weißen Taugenichts, bis er urplötzlich in Flammen aufging. Zuerst erschrocken, lächelte sie doch bald ungläubig. Sie hatte gezaubert. Sie hatte tatsächlich Magie gebraucht. Es war zwar nicht ganz das gewesen, was sie hatte erreichen wollen, aber doch Zauberei. Sie nahm sich eine neue Feder und beugte sich konzentriert über den Tisch. Deo hatte gesagt, sie solle sich vorstellen, wie die Feder flog. Das konnte so schwer nicht sein. Mit aller Kraft stellte sie sich vor, die Feder würde sich endlich von dem steinernen Tisch erheben. Doch anstatt ihrem Wunsch Folge zu leisten, nahm sie eine knallgrüne Färbung an. Neolith runzelte die Stirn, ließ sich dadurch jedoch nicht aus der Fassung bringen. Abermals konzentrierte sie sich und die Feder zerfiel zu Staub. Die nächsten drei Federn explodierten nach wenigen Minuten in gelben, blauen und violetten Flammen. Die vierte floss als spärliches Rinnsal davon. Die fünfte schrumpfte erst auf die Hälfte ihrer ursprünglichen Größe, um dann wie ein Insekt davon zu krabbeln. Und die sechste verwandelte sich mit einem leisen Puff und ein wenig grünem Qualm in eine Primel. Doch Neolith war begeistert, wozu sie alles fähig war. Dass die Federn nicht im Traum daran dachten zu fliegen, störte sie nicht. Doch irgendwann wurde sie der brennenden, bunten und vergrößerten oder verkleinerten Federn müde. Irgendetwas musste sie falsch machen. Vielleicht bestand ein Unterschied zwischen dem Versuch, eine Feder zum Fliegen zu bringen und sie fliegen zu lassen. Sie nahm den Stein fest in die Hand und stellte sich vor, die Feder hochzuheben. Ohne Mucken erhob sie sich einige Handbreit vom Tisch und blieb dort schweben. Neolith hob die Hand und berührte sie vorsichtig, woraufhin sie wieder hinabfiel. »Deo«, rief sie, und kurze Zeit später öffnete sich die Tür und ihr Mentor trat ein. »Hoppla«, sagte er, als er beinahe auf ein Federtier trat. »Interessant, was du alles anstellst, wenn du eine Feder fliegen lassen sollst.« »Nicht wahr?« Neolith strahlte. »Und hast du auch geschafft, was du machen solltest?«
»Natürlich.«
Neolith nahm den Stein fest in die Hand und die Feder erhob sich wieder in die Luft. »Sehr schön.« Er sah auf ein merkwürdiges Gerät an seinem Handgelenk und notierte dann etwas auf einem Blatt Pergament. »Kaum eine Stunde. So schnell wird die fliegende Feder selten gemeistert. Dann wollen wir mal.« Abermals ging er zum Schrank hinüber und holte eine weitere Kiste heraus, die er zwischen sich und Neolith auf den Tisch stellte. In der nächsten Stunde ließ Neolith die verschiedensten Dinge durch den Raum schweben. Es gelang ihr meist auf Anhieb, die Gegenstände in die Luft zu befördern, und mit jedem Mal wuchsen ihr Stolz und ihre Begeisterung. Sie konnte zaubern. Sie konnte richtig, wahrhaftig zaubern. Natürlich bleibt es nicht dabei, dass Neolith Federn schweben lassen soll. Sie wird immer weiter in der Magie ausgebildet und dabei entdeckt sie, dass sie einen besonderen sechsten Sinn hat. Mit diesem sechsten Sinn kann sie Magie spüren, was recht praktisch ist, da sie dadurch natürlich auch versteckte Zauber findet. Aber dieser sechste Sinn ist auch sehr selten. Und das führt dazu, dass viele verschiedene Gruppierungen innerhalb der Reiter und auch andere Wesen diesen Sinn für sich ausnutzen wollen. Das bekommt sie während ihrer Ausbildung auch zu spüren. Viel mehr möchte ich davor aber noch nicht vorwegnehmen, außer dass Neolith nach 4 Jahren ihre Ausbildung grundlegend beenden soll und ihre erste Prüfung in der Hauptstadt Xialenol ablegen will. Dort angekommen, passieren aber erstmal ganz andere Dinge als geplant, denn sie wird von ihren Freunden und ihrem Mentor getrennt und einer anderen Mentorin zugeteilt, die sie unter einen Routinezauber stellt. Zum Glück kann sie den brechen und als sie dann ihre Freunde wiederfindet, offenbaren diese ihr, dass ihr Mentor Deor und auch Jevan und einige andere Lehrer zu einer Rebellengruppe gehören, die mit der Art und Weise, wie die derzeitige Königin Ivin die Einhorn und Drachen weiterführt, nicht einverstanden sind. Das Problem dieser Rebellen ist momentan, dass besonderer Besuch erwartet wird. Und sie können sich nicht sicher sein, ob dieser Besuch ungefährlich ist oder eventuell etwas mit schwarzer Magie zu tun hat. Neolith kann den Unterschied zwischen sogenannter weißer und schwarzer Magie allerdings erspüren. Und obwohl sie sehr wütend darüber ist, dass ihre Freunde ihr das so lange verschwiegen haben, willigt sie ein, bei einem Plan mitzuwirken. Neolith ist als neue Schülerin einer Senatorin bei diesem Empfang dabei und auch ein anderer Rebell ist ein Senator und so soll sie ihm, je nachdem, wie sich die Besucher anfühlen, ein schwarzes oder ein weißes Taschentuch reichen. Allerdings hat dieser Plan natürlich auch seine Macken. Sie sah aus dem Fenster. Der Himmel, der heute Morgen noch strahlend blau gewesen war, hatte sich verfinstert und Blitz um Blitz zuckte zwischen den Wolken hin und her, aber hinter den dicken Steinwänden und den Fenstern aus Bergkristall konnte man den Donner nicht hören. Grellweißes Licht zuckte über alle Fenster gleichzeitig. Es schien, als hätte ein Blitz direkt in die Spitze des Berges eingeschlagen, unter der sie standen. Als sie den Schmerz aus ihren Augen geblinzelt hatte, zog sich ihr Magen in einer unguten Vorahnung zusammen. Ihr Blick folgte denen der anderen zur Tür. Da standen sie. Als wären sie mit dem Blitz gekommen, waren sie plötzlich da. 12 Gestalten in dunklen Roben und Umhängen, ihre Gesichter von schwarz-weiß gemusterten Masken verdeckt, die mit leerem Blick geradeaus starrten. Doch was Neolith einen Schauer über den Rücken jagte, war das, was sie mit ihrem sechsten Sinn wahrnahm. Es war wie ein riesiges, bodenloses, kaltes, schwarzes Loch, das mit faserigen Tentakeln um sich tastete, bereit, jemanden in seine Tiefe zu zerren. Sie schüttelte sich und zog ihren sechsten Sinn zurück. Levia nieste. Gleich würde er sie nach dem Tuch fragen. Sie tastete in der Innentasche ihre Robe danach. Ihr Magen krampfte sich zusammen. Wo war es? Ihre rechte Tasche war leer, das schwarze Tuch verschwunden. Levia nieste erneut. Die Königin trat herein. Ihr Gewand war perlweiß mit schwarzen und grauen Stickereien. Als Schmuck trug sie mehrere silberne Armreifen und ein funkelndes, mit Turmalinen besetztes Collier. Ihr dunkles Haar hatte sie mit mehreren perlmutschimmernden Nadeln hochgesteckt. Alles in allem ein gelungener Auftritt. Aber Neolith hatte andere Sorgen, als sich den Kopf darüber zu zerbrechen, woraus der weiße Stoff des Gewandes gemacht sein könnte. Alle verbeugten sich tief vor ihr, doch aus den Augenwinkeln konnte Neolith sehen, dass die Fremden starr stehen blieben. »Ravela«, grüßte die Königin, »es freut mich sehr, euch alle zu sehen.« Sie erhoben sich wieder. »Heute ist ein besonderer Tag in der Geschichte der Reiter«, sagte sie mit nun feierlicher Stimme. »Dies sind die Dodeak. Sie sind gekommen, um uns zu helfen, dieses Land ein für allemal von allen Verrätern und Dieben zu säubern. Das ist eine verantwortungsvolle Aufgabe und ich denke, ich spreche für uns alle, wenn ich sage, dass ich sehr froh über ihr Kommen bin. Inzwischen ist es mit der Disziplin in diesem Land bergab gegangen«, fuhr Evan in ernstem Ton fort. »Gewöhnliche Menschen beanspruchen einen großen Teil des Landes für sich, welches doch früher nur den Einhorn- und Drachenreitern gehörte. Sie verlangen sogar...« Neolith hörte nicht länger zu. Levia hatte gerade zum dritten Mal genießt und drehte sich halb zu ihr um, doch bevor er etwas sagen konnte, sprach Senatorin Nergeto ihn an. »Braucht ihr eventuell ein Taschentuch, Levia?« »Ich...« »Ja, gern«, sagte er, für einen winzigen Moment aus der Fassung gebracht. Er nahm das Taschentuch entgegen und schneuzte sich so leise wie möglich die Nase. Währenddessen blickte er erwartungsvoll zu Neolith, doch sie hatte keine Ahnung, was sie tun sollte. Es war nicht vorgesehen, dass der Plan mit dem Taschentuch fehlschlug. Natürlich konnte sie nicken oder den Kopf schütteln, aber beides konnte auch als das Gegenteilige angesehen werden von dem, was sie meinte. Kaum merklich nickte sie schließlich mit dem Kopf, ohne Levia anzusehen. Vielleicht verstand er ja, was sie meinte. Mit klopfendem Herzen hörte sie wieder den Worten der Königin zu. »Die Dodeak sind keine gewöhnlichen Magier, denn natürlich sind wir Reiter nicht auf solche angewiesen. Ihre Magie ermöglicht es demjenigen, dem sie sie verleihen, stärker zu werden als alle anderen und vor allem die Wahrheit hinter den Fassaden zu erkennen. Sie haben sich bereit erklärt, uns diese Magie zur Verfügung zu stellen. Und wer anders wäre dafür besser geeignet als ich, der euer aller Wohl und der Aufstieg und Glanz der Reiter stets am Herzen lag. Keine Rebellengruppe wird mehr sicher vor uns sein. Jeden Aufstand werden wir im Keim ersticken und jene, die uns treu sind, werden reich belohnt werden. Aber nicht nur unter gewöhnlichen Wesen finden sich unsere Feinde, sondern auch, und ich bedauere sehr, euch diese Erkenntnis mitteilen zu müssen, in unseren eigenen Reihen. In diesem Moment wusste Neolith, dass sie aufgeflogen waren. Einer der Dodiak gab ein Zeichen, worauf die Türen aufsprangen und jede Menge Wachen auf sie und Levia zuliefen. Senatorin Nergeto packte Neolith am Arm. »Versuch besser nicht zu fliehen«, flüsterte sie leise. »Solange du bereit bist, für uns zu arbeiten, wird dir nichts geschehen.« Doch Neolith riss sich los und rannte zu Levia hinüber, der bereits auf den Geheimgang zulief. Schnell wechselte Neolith ihre Gestalt, doch noch während sie sich verwandelte, spürte sie einen sengenden Schmerz in ihrer Schulter. »Tut ihr nichts! Ihr darf nichts geschehen!« rief jemand. »Fangt sie, aber verletzt sie nicht!« Fesselflüche flogen über sie hinweg, während sie tief geduckt zu Levia hinüberhinkte, der sie auf den Arm nahm und gerade noch rechtzeitig durch die versteckte Tür lief. Im Gang war es dunkel, doch sie konnte deutlich hören, wie sie die Soldaten versuchten, den Eingang aufzubrechen. »Wie geht es dir?« fragte Levia besorgt. »Es ist nur eine Schulterwunde. Wenn ich Mensch bin, kann ich auch selbst laufen.« Er ließ sie herunter und sie nahm ihre menschliche Gestalt an. Dann hasteten sie weiter bis ans Ende des Ganges. Ohne ein Wort ging Levia einfach durch die Mauer hindurch. Neolith wusste, sie musste sich nur darauf konzentrieren, wo sie herauskommen wollte. Es war ganz einfach. Just in dem Moment, in dem sie durch das Tor trat, hörte sie ein weit entferntes Splittern. Sie waren im Tunnel. Als sie die Augen öffnete, war sie nicht dort, wo sie sein sollte. »Verdammt«, fluchte sie mit zusammengebissenen Zähnen. »Da bist du ja«, rief eine Stimme hinter ihr, die sie herumfahren ließ. »Jevan, du hast mich vielleicht erschreckt. Tut mir, ist auch egal, wir müssen weg, schnell.« Gemeinsam liefen sie den Gang entlang, bis sie zur Straße kamen. Wenigstens waren sie in der Drachenstadt. Sie mussten also nur bis in den dritten Stock hinunter. Dann würden sie auf die anderen treffen. Neoliths Schulter schmerzte, doch sie biss die Zähne zusammen und lief weiter. Als sie im dritten Stock angelangten, hörten sie schwere Schritte und im nächsten Moment marschierte ein Trupp Soldaten um die Ecke vor ihnen. Hastig machten sie kehrt, doch auch aus der anderen Richtung kamen Wachen. »Hier lang«, rief Neolith. So schnell sie konnten, rannten sie in einen schmalen Gang hinein, bogen um eine weitere Ecke und kamen schlitternd zum Stehen. Sie waren in einem Raum gelandet mit nur einer Tür. Die, aus der sie gerade gekommen waren. »Na super«, in Jevans Stimme schwang Panik, während er gehetzt nach einem Ausgang suchte. »Kein Grund zur Sorge«, beruhigte Neolith ihn, was in Anbetracht der Tatsache, dass sie in einem Raum festsaßen, dessen einziger Ausweg direkt in die Arme der Soldaten führte, reichlich unangebracht schien. Sie lief zu einer Vase hinüber. »Hilf mir mal!« Jevan kam zu ihr und packte mit an. Gemeinsam schafften sie es, das schlichte Stück von der Wand wegzuziehen. Dahinter war ein klaffendes Loch. »Woher wusstest du das?« »Ich habe in der Bibliothek, als ich nicht mehr unter dem Routinezauber stand, eine Kartensammlung gefunden. Und jetzt rein da!« In dem Tunnel war es dunkel und stickig. So schnell es eben ging, krochen sie vorwärts. Neolith zog zischend die Luft ein, als sie mit ihrer verletzten Schulter die Wand streifte. »Warte, ich brauche eine Pause«, keuchte sie und blieb stehen. Sie blickte auf ihre Schulter. Der Stoff ihrer Robe war rot von Blut. Sie nahm ihre Schärpe ab und wickelte sie fest um ihre Wunde. Nachdem sie sie verknotet hatte, ging es weiter. Von vorn tönte ein dumpfes Klonk und dann ein Autsch. »Vor dem Eingang steht auch eine Vase«, bemerkte Neolith. »Schön, dass du mir das jetzt schon sagst«, erwiderte Jevan und rieb sich den Kopf. Er drückte gegen das Gefäß und es fiel mit lautem Scheppern auf den Boden und zersprang. Im gleichen Moment hörten sie, wie die Soldaten hinter ihnen den Gang betraten. Neolith sah auf die Scherben hinab. »Vielleicht hält sie das ein wenig auf.« »Ich dachte, man soll beim Fliehen keine Spuren hinterlassen«, wandte Jevan ein. »Die wissen sowieso, wo wir sind.« Sie liefen weiter. Eine Treppe hinauf, einen Korridor entlang, eine endlose Wendeltreppe hinunter, um eine Ecke, noch ein Korridor, wieder eine Ecke und das Eingangstor kam in Sicht. Neoliths Schulter schmerzte nach dem langen Lauf. Sie verlangsamte ihre Schritte. Gleich hatten sie es geschafft. Blitze zuckten ohne Vorwarnung durch die Halle. Direkt vor ihnen stand Königin Ivin mit triumphierendem Lächeln. Dabei möchte ich es jetzt belassen. Die Zeit ist ja auch schon bald um. Ich freue mich sehr, dass Sie mir alle zugehört haben. Ich hoffe, ich konnte Sie damit ein bisschen auf die Buchmesse einstimmen und es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie noch Fragen haben, dann sitze ich gleich hier dahinter und Sie können gerne zu mir kommen. Ich freue mich über jedes Gespräch. Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.